Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Morgen Mittwoch, am 7. November vor 90 Jahren, gab der legendäre Schuss vom Kreuzer Aurora das Zeichen zum Angriff auf den Winterpalast von St. Petersburg, den Startschuss zur sozialistischen Oktoberrevolution. Die Bauern und Werktätigen im russischen Zarenreich sollten fortan für immer von aller Ungemach, von Unterjochung und Ausbeutung befreit werden. Von einem neuen Menschen war gar die Rede und von einem weltumspannenden Frieden, dem man jetzt zustrebe. Verändert hat die Revolution einiges, doch vieles hat sich, vor allem während der Stalin-Ära, anders entwickelt, als sich auch Lenin dies vorgestellt hatte. Die angekündigte Befreiung wurde für Millionen Menschen zur Tortur. Was ist aus heutiger Sicht von der Oktoberrevolution geblieben? Sie hören Kontext, eine Sendung von Peter Giesling. Das war am 7. November 1990. Noch gab's die Sowjetunion. Hier wurde in Moskau nochmals in ganz großem Stil die Oktoberrevolution von 1917 gefeiert.
Я обращаюсь ко всем вам с праздничным поздравлением с Красной площади Москвы.
Der sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow damals auf dem Moskauer Roten Platz.
Военный парад, а затем пройдет праздничная демонстрация трудящихся столицы.
Er begrüßte jene, die den Platz säumten, die Angehörigen der Roten Armee und die organisierten Werktätigen, welche gleich über den Roten Platz defilierten. Was dann folgte, war jedes Jahr auch auf den Titelseiten der Weltpresse nachzulesen. Eine äußerst eindrückliche Militärparade mit tausenden stramm defilierender Soldaten, mit Panzern und immer martialischeren Waffen. Im Jahr 1990 auch mit den atomaren Langstreckenraketen SS-25. Abschluss der Feiern zum 7. November 1917 bildete stets eine auf Fröhlichkeit getrimmte, durch und durch organisierte Großdemonstration sowjetischer Arbeiterinnen und Arbeiter. Das war Moskau im Jahr 1990. Mir gegenüber sitzt nun Heiko Haumann. Er ist Professor für osteuropäische und neuere allgemeine Geschichte an der Universität Basel. Herr Haumann, Sie haben soeben mit Mitautoren ein Buch über das Revolutionsjahr 1917 publiziert. Heute im neuen Russland wird der Revolution vor 90 Jahren nicht mehr in diesem großen Stil, wie wir das gehört haben, gedenkt. Wenn Sie nun aber diese Töne hören, was geht in Ihnen vor?
Ja, Sie erinnern mich an die jedes Jahr inszenierte Begeisterung, wie die Massen dirigiert wurden nach einem Ritual, das sich in den letzten Jahrzehnten vor 1990 kaum verändert hat, an die Demonstration der Stärke, zu einer Zeit, als eigentlich die Sowjetunion in ihrer Schwäche offenbart worden war, in der Schwäche wirtschaftspolitisch, außenpolitisch. Aber es erinnert mich auch daran, dass in dieser Zeit diese Demonstration vielleicht überdecken sollte, dass man versuchen wollte, an die Zeit der Oktoberrevolution, an die frühen Ideen anzuknüpfen, um wieder neue Stärke zu gewinnen, um doch nochmal zu versuchen, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu verwirklichen. Das ist ja, wie wir alle wissen, dann gescheitert.
Was genau geschah eigentlich am 7. November 1917 in Petrograd, wie man damals St. Petersburg nannte?
Ja, an diesem Tag passierte für die meisten Menschen gar nichts Besonderes. Der Alltag ging wie gewohnt. Die Theater spielten, die Kinos, die es damals auch schon gab, liefen. Die Menschen kauften in den Geschäften ein. Nur eine verhältnismäßig kleine Gruppe von Roten Garden, von bewaffneten Arbeiter, Milizen und Soldaten stürmte wichtige Gebäude in der Stadt Petrograd, der Hauptstadt des Reiches, und stürzte die provisorische Regierung, die wenige Monate zuvor, im Februar 1917, nach altem russischen Kalender, an die Macht gekommen war.
Es gab etwa 5 Tote, zum Glück nicht mehr Tote und einige Verletzte. Die Revolution ist eigentlich in diesen Tagen relativ friedlich verlaufen.
Ja, die Opfer kamen dann später. Dieser Umsturz verlief relativ friedlich. Man kann sagen, es war organisiert von einer kleinen Gruppe, dem Militärischen Revolutionskomitee des Petrograder Sowjets, des Petrograder Rates der Arbeiter- und Soldatendeputierten. Aber dieser Umsturz fand doch statt auf einer Welle der Zustimmung, weil weite Teile der Bevölkerung unzufrieden waren mit dem, was seit der Februarrevolution an Politik gemacht worden war. Sie wollten eine Änderung. Sie waren auch dafür, dass es eine radikale Veränderung gab. Sehr viele Menschen waren dafür, auch wenn, das kann man nicht verschweigen, sehr viele unsicher waren, was würden denn die Bolschewiki, also die radikalen Kommunisten, die diesen Umsturz anführten, wirklich machen.
Architekten dieser Oktoberrevolution, das waren sicher Lenin einerseits, aber auch Trotzki.
Ja, Trotzki, der erst seit kurzer Zeit Mitglied der Bolschewiki war, also der radikalen Kommunisten, war ein befähigter Organisator und Stratege und zugleich ein glänzender Redner und auch Theoretiker. Und er hat mit anderen zusammen diesen Umsturz minutiös geplant und durchgeführt. Man kann sagen, ihm war der Ablauf dieses Umsturzes zu verdanken. Lenin selbst wirkte eher im Hintergrund. Er hat dafür gekämpft, dass das Zentralkomitee der Bolschewiki diesen Umsturz auch befürwortet. Das war umstritten. Das ging auch in der Öffentlichkeit darüber hoch her. Man kann also nicht sagen, das war ein geheim vorbereiteter Putsch, sondern man wusste, dass etwas so in dieser Art kommen würde. Lenin hat sehr dafür gekämpft und hat aber selbst diesen Umsturz nicht im Einzelnen geplant. Er kam aus dem Versteck dann, als die Dinge schon im Gang waren, mit der Straßenbahn, wie ein Kollege einmal gesagt hat, zur Weltrevolution.
Sie haben es erwähnt, im Februar 1917, also ein paar Monate zuvor, fand bereits eine andere Revolution in Russland statt, die sogenannte Februarrevolution. Sie wird zum Teil auch als bürgerlichere Revolution bezeichnet. Um was ging es dann bei dieser Februarrevolution und weshalb war ihr kein Erfolg beschieden?
Ich denke, man muss Februar und Oktober als einen Prozess verstehen. Vielleicht eine Bemerkung noch zu den Daten, Februar und Oktober. Wir begehen diese Jubiläen ja im März und im November. Das liegt daran, dass in Russland damals noch ein alter Kalender vorherrschte, der 13 Tage jeweils nach unserem westlichen Kalender zu rechnen ist. Also die Oktoberrevolution am 25. Oktober, nach unserem Kalender am 7. November und entsprechend Februar und März dieses Jahres. Dieser erste Teil der Revolution hat einen völlig anderen Charakter, aber durchaus an sich keinen rein bürgerlichen, sondern im Februar 1917 fanden schon seit Monaten immer wieder Streiks von Arbeiterinnen und Arbeitern statt, wegen unzumutbaren Arbeitsbedingungen während des Ersten Weltkrieges in Russland, wegen Verhaftungen von politisch aktiven Arbeitern und ähnlichen Gründen, die dann am 23. Februar, dem Internationalen Frauentag, 8. März nach unserer Zeitrechnung, übergingen in eine Massendemonstration, weil sich die Frauen vor den Lebensmittelläden, die auf Brot warteten, diesen Streiks anschlossen. Und ein weiterer Schritt war dann wenige Tage später, dass sich die Soldaten der Petrograder Garnison diesen Demonstrationen anschlossen. Und damit war der Umsturz, die Revolution im Grunde gemacht. Der Zar musste dann zurücktreten. Er war hilflos gegenüber dieser Massenaktion. Der Hintergrund dieses Umsturzes dieser Revolution waren kurzfristig gesehen die Lebensmittelprobleme, die Ernährungsprobleme in den Städten, das zurückgehende Prestige der Führung wegen der Niederlagen, der militärischen Niederlagen
im Ersten Weltkrieg,
harte Auseinandersetzungen um die Politik. Langfristig gesehen muss man sagen, dass hier sich auch ausdrückten die Unzufriedenheit eigentlich weiter Teile der ganzen russischen Gesellschaft, mit der Politik des Zarenreiches, des Kaiserreiches, dass ja eine unumschränkte Herrschaft des Zaren zumindest bis 1905 beinhaltete. Es gab große Probleme in der Industrie, in der Landwirtschaft. Die Bauern hatten zu wenig Land, die Arbeiter lebten unter unvorstellbaren Bedingungen in den Industriezentren. Und da hat sich so viel Spannung angestaut, die dann eben durch diese kurzfristigen Bedingungen während des Ersten Weltkrieges sich in der Revolution entluden.
Ich habe immer wieder die Aussage gehört, vor allem im Westen, dass es schade sei, dass diese Revolution, diese erste, diese etwas sanftere, weniger radikale, nicht mehr Erfolg gehabt habe.
Ja, die Februarrevolution wurde im Unterschied zur Oktoberrevolution sicher von einer allgemeinen Begeisterung der Bevölkerung begrüßt. Man war frei, so frei wie nirgends sonst. Man hatte endlich dieses große Ziel erreicht und man war sehr hoffnungsvoll, dass es nun ja tatsächlich einen großen Umschwung geben werde. Man spricht von der Doppelherrschaft, die sich im Februar 1917 etablierte. Das bedeutet, dass auf der einen Seite die provisorische Regierung Ausdruck der Gesellschaft, der Gebildeten und Besitzenden war, also der liberalen, gemäßigten, konservativen Kräfte in der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite bildete sich der Petrograder Sowjet, der Rat der Arbeiter- und Soldatendeputierten, als Vertretung des Volkes im damaligen Sprachgebrauch, die unteren Schichten gegenüber eben der Gesellschaft. Hier hat man eben tatsächlich für kurze Zeit eine Übereinstimmung dieser beiden großen Kräfte, Gesellschaft und Volk im damaligen Sprachgebrauch. Aber das sollte sich bald ändern. Die Bevölkerung wollte ja, ein großer Teil der Bevölkerung, die Bauern, die Arbeiter, sie wollten Land, sie wollten vor allen Dingen Frieden, ein Ausscheiden aus dem Ersten Weltkrieg und sie wollten Brot. Das war ja auch die Gründe für die Februarrevolution gewesen. Und die provisorische Regierung versprach zwar, hier entsprechend zu handeln, aber verschob immer wieder die Entscheidungen darüber. Sie blieb im Krieg, sie verteilte nicht das Land neu, enteignete nicht die Großgrundbesitzer. Es kam zu keiner Verbesserung der Lebensmittelsituation, im Gegenteil, sie verschlechterte sich weiter. Es gab keine Mitbestimmung der Arbeiter in den Betrieben, die sie forderten. Es gab keine Befreiung der Nationalitäten zur Selbstbestimmung, die diese forderten, sodass sich immer mehr die Situation dann zuspitzte, Unzufriedenheit kam. Und dann geschah etwas, was diese Doppelherrschaft grundsätzlich veränderte. Nämlich seit etwa Mai haben wir einen Prozess, dass immer mehr Mitglieder des Sowjets, verschiedener linker Parteien, aber nicht der Kommunisten, nicht der Bolschewiki, in die provisorische Regierung eintraten. Das war ein Versuch der gemäßigten Linken, jetzt doch mehr die Interessen des Volkes zu vertreten. Aber es änderte sich an der Politik eben nichts. Die Probleme, die Forderungen nach Brot, Land und Frieden wurden weiter nicht erfüllt. Und das bedeutete eben, dass nun auch die Vertreter der gemäßigten Linken in diesen Verlust an Glaubwürdigkeit, den die provisorische Regierung erleiden musste, hineingezogen wurde. Und die Unzufriedenheit der großen Teile der Bevölkerung, der Massen, nun sich derart entwickelte, dass sie den Bolschewiki immer mehr folgten.
Das heißt, es war eigentlich zwangsläufig, dass es zu dieser Oktoberrevolution dann kommen
musste. Zwangsläufig würde ich als Historiker nicht sagen. Es gibt immer Alternativen. Aber es ist ein Prozess, den wir heute gut nachvollziehen können. Eben aufgrund dieser Politik wuchs die Zustimmung zur Politik der Bolschewiki, die nachdrücklich für diese Forderungen der Bevölkerung eintraten, immer mehr an. Wir sehen das an den Wahlergebnissen zu den verschiedenen Räteorganen.
Kurz nach der Oktoberrevolution, in den ersten Tagen schon, hat dann Lenin zwei Dekrete bekannt gegeben. Das eine zu einer Beendigung des Ersten Weltkrieges und das Dekret über Grund und Boden. War dann diesen Dekreten auch Erfolg beschieden?
Ja, man kann auch hinzufügen, dass auch die anderen Forderungen auf dem Papier sofort erfüllt wurden. Das heißt, wenige Tage danach gab es eine Deklaration über die Rechte der Völker und es gab Dekrete über die Arbeiterkontrolle, das heißt die Beteiligung der Arbeiter an der Verwaltung der Betriebe und über die Einrichtung einer Planwirtschaftsbehörde. Also hier kann man sagen, ja, die Versprechungen, die die Bolschewiki gemacht hatten, wurden eingelöst. Und sie hatten zunächst auch Erfolg. Es kam zum Frieden mit dem Deutschen Reich, mit Österreich, der Türkei und Bulgarien im März 1918. Vorher ein Waffenstillstand, also man schied aus dem Krieg aus. Und mit dem Dekret über Grund und Boden wurde in der Tat der Großgrundbesitz enteignet und das Land verstaatlicht, aber an die Bauern verteilt. Wir haben dann später einen bekannten Spruch der Bauern für die Bolschewiki gegen die Kommunisten. Das heißt, für die Bolschewiki, die uns das Land gegeben haben, gegen die Kommunisten, die uns jetzt das Getreide wegnehmen, also in späteren Zeiten. Das deutet darauf hin, dass wir hier im Oktober 1917 eine tatsächliche Einheit von Arbeiter- und Bauernbewegung für kurze Zeit haben. Man war für diese Oktoberrevolution und erst in den Jahren danach zerfiel diese Einheit wieder und es kam zu neuen Problemen.
Das Klima für diese Veränderungen, für diese Revolution des gesamten Jahres 1917 ist ja auch geprägt worden durch Vereine, durch Zirkel, die in der Zeit zuvor gegründet wurden. Eine Neuerung wirklich in der russischen Gesellschaft damals.
Ja, das ist eine Entwicklung, die wir schon seit dem 19. Jahrhundert ansatzweise haben, aber dann vor allen Dingen nach der versuchten Revolution von 1905. Als nicht nur die Räte, die Sowjets zum ersten Mal erprobt wurden, sondern sich auch in weiten Teilen der Gesellschaft eben Vereine, Zirkel, alle möglichen Initiativen gründeten. Die Gesellschaft wurde politisiert. Insofern kann man durchaus sagen, dass jetzt durchaus Selbsttätigkeit, politische Kräfte in der Gesellschaft tätig waren, die jetzt auch einen solchen revolutionären Prozess tragen konnten.
Gab es damals große Unterschiede in den Empfindungen, in der Einstellung der Menschen, die auf dem Lande wohnten und jenen, die sich in den Zentren aufhielten, in Taschkent, in Moskau und St. Petersburg?
Ja, sicher. Natürlich war in den großen Städten und in den Industriezentren die Diskussion sehr viel dichter. Man wusste sehr viel mehr Bescheid über die Ereignisse. Man sprach miteinander, man hatte sehr viel mehr Gelegenheit, sich zu organisieren. Auf dem Land wusste man sehr viel weniger. Es gab ja damals noch nicht die Kommunikationsmöglichkeiten, die wir heute haben. Das heißt, viele Nachrichten kamen erst nach Wochen oder Monaten auf das Land, je nachdem, wie nah man an der Eisenbahnlinie oder an einem Telegrafen lebte. Aber auch dort gab es über die Dorfgemeinde eine Möglichkeit, sich zusammenzufinden, miteinander zu diskutieren, die Probleme, die einen betrafen, auch zu besprechen und zu entscheiden. Also Probleme natürlich in erster Linie, die Ernte, die Landbestellung und so weiter betrafen. Aber man hat auch über Politik diskutiert, gar keine Frage.
Sie haben Kontext zur russischen Revolution von 1917, ein Gespräch mit dem Historiker Heiko Haumann. Widerspruch gegen diese Art von Revolution, wie sie dann vonstatten ging in Russland, kam auch von Rosa Luxemburg beispielsweise und von Karl Niebknecht. Weshalb gab es auch Kritik jetzt aus der linken Szene selbst?
Die große Hoffnung der russischen Revolutionäre, der Bolschewiki und ihrer Verbündeten war ja, dass dieser Umsturz am, wie sie sagten, schwächsten Glied der Kette des Imperialismus eine Folge von weiteren Revolutionen nach sich ziehen würde, die dann zur Weltrevolution vorbereiten könnte. Insofern kam es sehr darauf an, was in Deutschland, dem Zentrum der Arbeiterbewegung der damaligen Zeit mit der größten Sozialdemokratie, was dort geschehen würde. Und hier gab es in der Tat ja auch eine starke linke Bewegung mit den Repräsentanten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Die Kritik an der Oktoberrevolution muss man, glaube ich, mehrschichtig sehen. Zum einen begrüßten beide, Rosa Luxemburg gerade auch in ihrer berühmten Schrift über die russische Revolution, diese Revolution ausdrücklich und kritisierten im Wesentlichen zwei Punkte. Zum einen, dass die Bolschewiki zu bürgerlich seien in ihrer Politik, weil sie in der Agrarfrage und in der Nationalitätenfrage eigentlich Vorstellungen durchsetzten, die nicht unbedingt sozialistisch waren. Das heißt, sie verteilten zum Beispiel das Land ja an die Bauern und bildeten nicht von vornherein große Kollektivwirtschaften. Hier befürchtete Rosa Luxemburg beispielsweise, dass dies nachher einen Übergang zur sozialistischen Landwirtschaftsform erschweren werde. Lenin und andere begründeten die Politik damit, dass man eben auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen müsse. Der andere Punkt der Kritik von den Linken in Deutschland ging in die Richtung, wie denn die Diktatur des Proletariats zu verstehen sei. Das war allgemein unbestritten, dass man in einer Übergangszeit gegen die Gegner der Revolution hart vorgehen müsse. Aber Rosa Luxemburg kritisierte, dass die Bolschewiki zu weit gingen, dass sie auch in dieser schwierigen Situation Andersdenkende in den sozialistischen Kreisen bekämpfen würden, dass sie andere sozialistische Parteien unterdrücken würden. Und das fand sie bedenklich und rief dazu auf, nun wieder eben die Freiheit auch der Andersdenken zu berücksichtigen und eine sozialistische Demokratie einzurichten.
Aber es kam dann natürlich noch viel schlimmer dann mit der Tscheka, mit der gegründeten Geheimpolizei, die dann eben auch Parteigänger ganz massiv verfolgte, verbannte und auch umbringen ließ.
Ja, ist eine schwierige Entwicklung, die jetzt einsetzt. Die JK, die außerordentliche Kommission, die Ende 1917 schon eingesetzt wurde, sollte eigentlich dazu dienen, nun die Spekulation zu verhindern, Gegenrevolutionäre zu bekämpfen, entwickelte sich dann aber während des Bürgerkrieges, der einsetzte zwischen 1918 und 1921 zu einer großen Terrororganisation schon, die massenhaft die Gesetze verletzte und Willkürhandlungen beging. Aber auch das muss man sehen, 1921 noch einmal zurückgestuft wurde. Die Todesstrafe wurde wieder abgeschafft damals, die JK verkleinert. Und wir haben in derselben Zeit, in der sich nun erste Terrorwellen auf allen Seiten, also auch bei den Weißen, bei den Gegenrevolutionären ausbreiteten, auch Versuche, die sozialistische Demokratie voranzutreiben. Also diese ersten Jahre sind sehr zwiespältig. Einerseits gibt es schon Gewalt und Ungesetzlichkeiten, Willkür, Terror, auf der anderen Seite aber auch noch Versuche, die Ziele der Oktoberrevolution zu verwirklichen.
Viele der Revolutionäre, die ja eben an der Planung der Oktoberrevolution auch beteiligt waren, Lenin, Alexander von Herzen und so weiter, die lebten im Ausland, im Exil, vor allem auch in der Schweiz. Weshalb eigentlich gab es damals so viele Revolutionäre, die außer Landes waren?
Man konnte die Kritik an der zarischen Herrschaft nicht offen aussprechen oder nur bis zu einem gewissen Grade. Das heißt, diejenigen, die tatsächlich für eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft eintraten, mussten in den Untergrund gehen oder eben in die Emigration. Die Schweiz war ein sehr beliebter Ort für Emigranten, weil hier gute Bedingungen zur Verfügung standen, sich zu treffen, sich zu organisieren, eigene Zeitungen zu gründen und auch die Kommunikation mit der Heimat zu pflegen. Die Schweiz hatte damals ein Abkommen mit Russland, das die Auslieferung von Kriminellen betraf, aber politisch Aktive durften nicht ausgeliefert werden und das war natürlich von Vorteil.
Und die Arbeit eben dieser russischen Kolonie in Zürich aber, die hat ausstrahlen können auf Russland, obwohl der Zar letztlich Opposition verboten
hat. Ja, man hat eben Kommunikationswege gehabt in den Untergrund im Zarenreich hinein. Schriften wurden verteilt, Flugblätter wurden verteilt immer wieder. Es gab natürlich auch immer wieder Verhaftungen, aber das ging schon. Was man aber auch sehen muss, ist, dass diese Lebensweise im Exil, in der Schweiz, in Frankreich, in anderen Ländern, nun die Revolutionäre nicht nur positiv geprägt hat. Man war hier ja doch von vielen Nachrichten abgeschnitten. Man hat sehr eng aufeinander gelebt. Es kam zu vielen Streitigkeiten, die eigentlich auch unnötig waren, wenn man das von heute betrachtet, zu Rechthabereien, zu gegenseitigem Misstrauen, zu Denunziantentum, Spitzelwesen gab es da. Und ich glaube eigentlich, dass diese Prägungen, die hier in den langen Jahren des Exils auf die Menschen gewirkt hat, dass die auch eine Folge dann hatten nach der Oktoberrevolution in der Art, wie dann die Auseinandersetzung dort vonstatten ging.
Ja, mit Blick auf die späteren Jahre dann, denken wir an die Stalin-Ära, hat die Oktoberrevolution auch sehr vielen Menschen eben sehr viel Leid gebracht, sehr viele Menschenleben gekostet. War dies ein Preis, der für die Idee der Revolution bezahlt werden musste oder muss man all diese schrecklichen Opfer unter dem Begriff missverstandene Revolution unter Stalin abbuchen?
Der Stalinismus, die Terrorherrschaft unter Stalin seit den 30er Jahren, war nicht zwangsläufig. Die Oktoberrevolution ist noch kein Schritt zu diesem Stalinismus. Man muss, glaube ich, sehr genau anschauen, welche Mechanismen abliefen, dass eben eine solche Diktatur, eine Alleinherrschaft Stalins und eine solche Terrorherrschaft wirklich dann gekommen sind. Klar sind Wurzeln in dieser frühen Zeit nach der Revolution zu suchen, also die Überzeugung, dass man bestimmte Probleme nur mit Gewalt lösen könne. Das hatte ja scheinbar Erfolg gehabt. Man hatte den Bürgerkrieg siegreich überstanden, man hatte die Gegner ausgeschaltet. Also war eine Meinung schon da, wenn es wieder zu einer Krisensituation kommt, kann man mit Gewalt viel erreichen. Das ist sicherlich eine Wurzel gewesen. Ebenso die Art und Weise, wie man miteinander umgehen konnte. Prägungen aus dem Exil, gegenseitige Machtkämpfe, das sind sicher etwas längerfristige Voraussetzung für den Stalinismus, aber dass er tatsächlich dann kam in dieser unvorstellbaren Terrorherrschaft der 30er Jahre, hatte ganz konkrete Ursachen, die man sich sehr genau anschauen muss in den 1920er Jahren, eine Zuspitzung von wirtschaftlichen Problemen, Mechanismen in der Parteiorganisation, die es zu solcher Alleinherrschaft dann ermöglichten. Und es gab immer Alternativen dazu. Also es war kein geradliniger Prozess und ich glaube, man muss sich da sehr hüten, nun die ganze Geschichte als eine einlinige Geschichte vorzustellen.
Herr Haumann, was ist von der Revolution von 1917 aus heutiger Sicht geblieben?
Viele Menschen meinen, dass man heute an die Revolution von 1917 nicht mehr erinnern müsse, weil sie ja gescheitert sei. Ich denke, man muss gerade an sie erinnern, weil wir auf der einen Seite doch hier eine Vorstellung haben, die anknüpft an eine lange Tradition in der Geschichte, nämlich wie können wir in einer besseren und gerechteren Gesellschaft leben, wie können wir dazu kommen. Und ich glaube, die Revolution von 1917 wird gerade in dieser Hinsicht lebendig bleiben als ein Bestandteil dieses jahrhundertelangen Strebens der Menschen, in eine bessere Gesellschaft zu kommen. Und zugleich können wir, glaube ich, an der Geschichte der Revolution und ihren Folgen sehen, wie sich Mechanismen entwickelt haben, die nun dazu geführt haben, dass dieses Ziel nicht erreicht wurde. Mechanismen, die zeigen, dass es darauf ankommt, das Problem der Gewalt sehr ernst zu nehmen, ernster als es die Bolschewiki in der Anfangszeit genommen haben. Mechanismen, die zeigen, es kommt darauf an, dass die Kluft zwischen den Bedürfnissen der Bevölkerung, den Ansprüchen der Revolutionäre und der tatsächlichen Politik nicht so groß wird, weil sonst auch hier die Gefahr besteht, dass man immer wieder dann zu Gewalt greift, um diese Kluft zu schließen.
Herr Professor Haumann, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Was ist aus heutiger Sicht von der russischen Revolution von 1917 geblieben? Auskunft zu dieser Frage gab Heiko Haumann, Professor für osteuropäische und neuere allgemeine Geschichte an der Universität Basel. Das zitierte Buch «Die russische Revolution» von Heiko Haumann und mehreren Mitautoren ist im deutschen Universitätstaschenbuchverlag Böhlau erschienen. Sie hörten Kontext, eine Sendung von Peter Giesling. Diese Sendung können Sie sich im Internet unter www.drs2.ch nochmals anhören oder dort auch als Podcast runterladen. Morgen in Kontext geht's um die Nahrungsaufnahme von Pflanzen und um die Pilze, denen dabei eine ganz besonders wichtige Rolle zukommt.